Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, bevor es gleich losgeht, möchte ich mit euch noch über ein Thema reden, das tatsächlich auch mit Leistungsfähigkeit oder Leistungssteigerung zu tun hat, und das ist Kollagen. Bei Kollagen handelt es sich ja um Strukturproteine und es kommt in unseren Gelenken, Knorpeln, Muskeln und Sehnen vor und ist ganz wichtig für Elastizität und Halt. Für alle, die gerne länger fit und jung bleiben möchten, hat die Schweizer Firma Avea Life einen Kollagenaktivator auf den Markt gebracht, damit wir unsere Alterungsprozesse verlangsamen können. Also das Pulver verspricht eine Menge positiver Effekte, zum Beispiel die Aktivierung des Kollagenaufbaus, die Verjüngung der Zellen, die Stärkung von Haut, Haaren und Gelenken sowie die Reduzierung von Entzündungen. Also das biologische Alter soll gesenkt werden, man soll mehr Energie haben und ein jugendliches Lebensgefühl bekommen. Der Kollagenaktivator ist laut Avea nachweislich 4-mal wirksamer als normale Kollagenprodukte und auch für Veganer geeignet. Und wir testen auch gerade den Kollagenaktivator schon seit einiger Zeit und haben echt gute Erfahrungen damit gemacht. Empfohlen wird ein Beutel am Tag, am besten nach einer Mahlzeit in einem Glas Wasser auflösen und trinken. Und der Himbeer-Minze-Geschmack ist auch echt lecker, also es löst sich gut auf und schmeckt gut. Ja, wenn du den Kollagenaktivator auch mal probieren möchtest, dann kannst du jetzt mit dem Code RUNTIMES 15% Rabatt bekommen. Mehr Informationen bekommst du auf avea-life.com. Ja, und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie du im Alltag auf einfache Weise Einfluss auf deinen Alterungsprozess nehmen kannst, dann findest du unter den RUNTIMES Podcast auch eine Folge mit dem Ernährungswissenschaftler Nicolas Ting. Seine These, unser Lebensstil beeinflusst bis zu 75%, wie es mit uns weitergeht. Also, bestimme selbst, wie du alterst und probiere den Kollagenaktivator mal aus. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über unser Leistungsmaximum und wie wir es erreichen. Und wer wäre da besser als Gast geeignet als David Schönherr, Läufer, Coach und Physiotherapeut. Also wenn jemand schnell laufen kann, dann er. Er hat mit seiner Marathon-Bestzeit von 2:23 in Sevilla schon gezeigt, was er kann. Hat mehrfach den Wings for Life Run Germany gewonnen. Und ja, ich bin total gespannt, welche Tipps er uns heute mit auf den Weg gibt. Erstmal herzlich willkommen, David. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo.
So, damit wir dich alle mal ein bisschen kennenlernen, überfalle ich dich jetzt mal mit drei ganz kurzen Fragen. Und zwar, was ist der Erfolg, der dir bis jetzt am meisten bedeutet?
Also im Leben auf jeden Fall meine zwei Söhne, da bin ich sehr stolz drauf. Und sportlich gesehen eigentlich auch der Wings for Life Run, also der Wings for Life World Run, dass ich da dreimal in Deutschland gewinnen konnte, relativ überraschend, die ersten zwei Male zumindest. Und genau, also da würde ich sagen, ist sportlich, ja, waren so meine Highlights in den letzten Jahren.
Was ist vielleicht ein Hobby oder eine Eigenschaft, die man bei dir wahrscheinlich nicht vermuten würde?
Also vor allem, dass ich vielleicht auch so relativ entspannte Hobbys habe, wie Kochen, oder dass ich auch so ein Weinliebhaber bin, was auch nicht immer förderlich ist für den Sport, aber dass ich dann auch gerne mal irgendwie besonderen Wein trinke, ein Wine-Tasting mache. Genau, das wären so Eigenschaften, die man vielleicht nicht erwartet.
Nee, ich weiß, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Das war tatsächlich auch bei so einer Veranstaltung, wo ich überrascht war, dass du tatsächlich doch auch ein bisschen, auch Alkohol trinkst. Das ist ja bei manchen Läufern so, dass man denkt, die gönnen sich nichts und man hat das Gefühl, die sind jetzt nicht so ganz entspannt. Das ist bei dir echt anders. Also irgendwie schaffst du es trotzdem schnell zu sein. Also du musst uns mal verraten, wie das geht.
Ja, also ich, jetzt nicht falsch verstehen. Ich versuche auch schon jetzt zum Beispiel vom Osaka Marathon, habe ich jetzt auch gesagt, hey, drei Wochen vorher versuche ich jetzt nichts zu trinken und halte ich bisher auch ganz gut durch. Und aber ne, man hat ja auch Phasen im Training oder in der Saison, wo es vielleicht nicht so darauf ankommt, dass man jedes Training super durchziehen kann oder wo man sich auch mal entspannen sollte. Und da sind genau solche Phasen dazu geeignet, dass man vielleicht auch mal ein, zwei Gläser mehr Wein trinkt. Und finde ich persönlich völlig in Ordnung.
Wenn du dich selbst in drei Worten beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
Erstmal chaotisch. Da muss ich mich mal gut organisieren. Also ich kriege das alles hin, aber so von Grund auf würde ich schon sagen, wenn ich nicht meine Struktur habe, verfalle ich häufig ins Chaotische. Da muss ich mich so ein bisschen vorbewahren und habe auch meine Leute, die so ein bisschen mir helfen, alles übersichtlich zu gestalten. Dann empathisch. Ich bin auch mit 4 kleinen Schwestern groß geworden und da lernt man das, glaube ich, so auch auf die auf Gefühle oder Emotionen von anderen Personen so Rücksicht zu nehmen. Und glaube ich, deswegen kann ich, glaube ich, auch ganz gut auf meine Athleten eingehen oder empathisch sein. Und als drittes würde ich sagen, zielstrebig. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe oder mir was vornehme, dann kann ich Rückschläge auch ganz gut hinnehmen. Und dann möchte ich einfach das Ziel erreichen, egal mit welchen Mitteln. Dann ist es mir schon ganz, ganz wichtig, dass ich darauf hinarbeite.
Sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, ne, wenn das fehlen würde.
Ja, wahrscheinlich. Ja, auch so eine Leidensfähigkeit ist, glaube ich, wichtig, weil es geht im, ja, jetzt ist das ein großer Satz, aber im Leben geht es halt auch nicht immer nur linear nach oben. Es gibt auch Rückschläge, die hatte ich auch. Und ich glaube, mit einer gewissen Zielstrebigkeit ist es einfacher, dann auch wieder aus so einem Loch sich rauszukämpfen und dass man seine Ziele nicht aus den Augen verliert, also im sportlichen, aber auch im nicht sportlichen Sinn.
Du hast vier Schwestern, ich habe vier Brüder, da haben wir schon mal was gemeinsam.
Ja, große Familien, ja.
Ja, das prägt fürs ganze Leben, ne?
Das glaube ich. Besonders vier Brüder stelle ich mir auch, ja, interessant vor.
Ich erkläre meinen Hungerneid immer damit, dass ich vier
Ja,
Brüder habe.
das kann ich gut verstehen. Ja, ich war mit Abstand der Größte, deswegen, ich war schon der Stärkste. Ich musste das gar nicht zeigen, sondern es war klar, hey, ich bin 7 Jahre älter als meine jüngste Schwester, als meine älteste Schwester so rum.
Ja.
Deswegen war das eh, ja, der Altersunterschied war da eh ziemlich groß.
Ja, spannend. Ja, du kommst ja auch aus einer ziemlich sportbegeisterten Familie. Deswegen finde ich das total interessant. Also, wenn du so viele Geschwister hast, und ich glaube, deine Mutter war ja auch Europameisterin über 100 Kilometer. Ich glaube, in 7 Stunden 43. Das ist ja schon auch eine Leistung. Hast du von ihr und auch von deinen Schwestern irgendwas mitgenommen, was dich heute noch prägt oder was du nicht loswerden kannst oder auch nicht loswerden willst?
Also ich würde schon sagen, dass meine Mutter so, ja, so sportlich ambitioniert war, hat mich sehr geprägt. Also von Anfang an. Also wir sind auch wirklich, also an jedem Wochenende zu irgendeinem Wettkampf gefahren und das stand auch immer so an, ja, nicht Priorität Nummer eins, aber das war schon wichtig in einem Familienleben. Das war so Familiending auch, dass man am Wochenende zu irgendeinem Wettkampf fährt. Ich habe relativ früh dann auch mit 6 Jahren mit Bambini-Läufen oder so angefangen und klar prägt das. Und als meine Mutter dann fürs Nationalteam nominiert wurde, da war ich dann direkt Feuer und Flamme. Da müsste ich so, ja, 11 gewesen sein. Und da war ich bei jeder Meisterschaft dabei. Da bin ich nach Berlin gefahren zur deutschen Meisterschaft mit ihr und habe sie da verpflegt und habe da, ja, es geht ja wirklich lang. Also als sie angefangen hat da mit 100 Kilometern, das ging ja dann 8,5 Stunden, 8 Stunden. Und ich war aber 8 Stunden top motiviert, habe da geholfen, habe Getränke gebracht und da richtig mitgefiebert. Also stand da total 8 Stunden lang unter Anspannung, weil mir das irgendwie total wichtig war, dass sie da erfolgreich war. Und dann die internationalen Meisterschaften, dann bin ich natürlich auch überall mitgekommen, hatte das DLV-Dress dann immer stolz an, habe das ganze Team dann auch verpflegt und ich war da gerade so im Alter, in dem man halt sehr geprägt wird, finde ich, so von 11 bis, ja, wie alt war ich dann? 18, von 11 bis 18, so 7 Jahre ungefähr. Also Europameisterin ist sie 2006 geworden. So in dem ja, Alter ist, glaube ich, sind solche Sachen super prägend und ich würde schon sagen, dass mich das auch für meine sportliche Laufbahn, gerade dieses Ultramarathonlaufen, doch sehr geprägt hat.
Gab es dann so einen Moment, wo du wusstest, du willst es auch machen? Und vor allem, wenn man jetzt, also ich habe auch mal einen 100-Kilometer-Lauf gemacht und ich stelle mir das ganz grausam vor, da als Begleitung dabei zu sein, weil 8 Stunden, wenn man so motiviert ist, das ist ja anstrengend mental ohne Ende. Das ist
Absolut,
fast
absolut.
schlimmer als das Laufen.
Nee, also ich habe das echt immer genossen. Also ich habe damals dann halt auch immer beim DLV habe ich dann montags häufig, weil ich da halt abgestellt wurde als Helfer, habe ich montags mal schulfrei bekommen. Das heißt, für mich war das dann ein
Ah.
verlängertes Wochenende in Italien, in, ja, wo waren wir dann? In den USA, in Frankreich. Also ich bin da total viel rumgekommen und hatte immer einen Tag zusätzlich schulfrei, was ich total gefeiert habe. Und da habe ich das als total schön in meinem empfunden, da mitzukommen und auch dann die 7, 8 Stunden da an der Strecke zu stehen und mitzufiebern. Klar, es ist anstrengend, aber ich war da so drin in diesem Ultramarathon-Game. Das hat mich irgendwie so, aber ich habe auch mit der ganzen deutschen Nationalmannschaft da so mitgefiebert. Das war nicht langweilig, auch wenn man das von außen gar nicht verstehen kann. Also da gibt es halt aber in so einem 100 Kilometerrennen viele taktische Sachen, so viele Feinheiten, auf die es ankommt. Dann gibt es total viele Veränderungen. Ich weiß noch in Torhout in Belgien 2006, als meine Mutter Europameisterin geworden ist, war sie bei Kilometer 73 nicht unter den Top 10.
Wahnsinn.
Ja, und dann auf den letzten 20 Kilometern oder auf den letzten 27 Kilometern passiert einfach noch so unfassbar viel. Meine Mutter war immer so gut da drin, das Rennen sich halt perfekt einzuteilen und hinten raus dann nochmal schneller zu werden, was bei 100 Kilometer durch den ganzen Prozess vom Fettstoffwechsel auch smart ist, wenn man halt langsamer angeht, war das immer total spannend und hinten raus hat meine Mutter immer Gas gegeben und ich wusste, da ist immer drauf Verlass und dann hat sie sich da vor drei, glaube ich, damals Französin, dann den Titel voll überraschend geholt.
Ja. Wahnsinn. Und wann bist du dann deinen ersten Marathon gelaufen?
Oh, das war früh, das war mit 16 tatsächlich. Als meine Mutter, wir sind am Wochenende nach Luxemburg gefahren zum Marathon. Und ich hatte im Fußballtraining, ich habe lange Fußball gespielt, habe ich häufig dann einfach meine 2 Stunden durch den Wald gemacht, weil es mir irgendwie damals schon so viel Spaß gemacht hat, einfach Kopf aus und einfach durch den Wald bei uns zu laufen, im schönen Muttental in Witten. Und da habe ich gesagt, so ja komm, Marathon schaffst du eigentlich auch. So, ne, hab ich noch nicht richtig für trainiert und ich habe gefragt, kann ich einfach mal mitkommen, bis ich nicht mehr kann. Und dann hat er gesagt, so ja, du bist ja erst 16, ob das so smart ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber dann bin ich einfach mal mitgekommen und habe mich dann auch gut verpflegt und so. Und dann sind wir total langsam angelaufen und ich hatte irgendwie bei Halbmarathon, habe das total genossen, hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es jetzt anstrengend wurde. Und dann sind wir relativ langsam angelaufen und hinten raus noch ein bisschen, habe ich gesagt, so ey, ich habe noch so viel Power, ich will hinten raus schneller laufen. Und dann hat meine Mutter so ab 30 gemerkt, so hey, der Junge ist wirklich noch fit und hat mich dann laufen lassen. Hat gesagt, ja, lauf du. Und ich habe es total genossen, ich fand es total cool da irgendwie. Die Stimmung war super und das war für mich, glaube ich, auch so ein Erlebnis, dass ich das halt immer noch mache. Also viele, viele Jahre später auch noch so viel Spaß daran habe, dass der erste Marathon so ein positives Erlebnis ist. Ich bin da eingelaufen, völlig überrascht. Und da habe ich, glaube ich, 3 Stunden 10, also ohne, dass man halt jemals auf Marathon trainiert hat. Und dann bin ich da bei Samba-Bands tanzend eingelaufen und hatte da Spaß und habe gesagt, ja, das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. So, ja.
Ja, du schaffst es irgendwie erfolgreich im Laufen zu sein, andere zum Laufen zu bringen. Denn jetzt am Wochenende fliegst du nach Japan zum Osaka-Marathon und ich wüsste natürlich gern auf einer Skala von 1 bis 10, weil wir heute über Fitness auch sprechen, so Leistungsmaximum, wie fit fühlst du dich denn jetzt, gerade nach dem Winter und vor so einem Rennen?
Ja, ich bin schon gut in Form, würde ich sagen. Mich stimmt noch nicht ganz so positiv, dass ich ein bisschen erkältet war in den letzten Wochen, also es hat mich echt begleitet, wie so viele Menschen momentan, dass ich nicht richtig gesund, also nie das Gefühl hatte, dass ich mal keinen Schnupfen habe oder keinen Husten oder irgendwas. Ist wahrscheinlich auch den einen Sohn in der Kita, einer in der Schule, da hat man immer irgendwelche Bakterien und Viren rumschwirren und deswegen glaube ich schon, dass ich fit bin, aber ich bin nicht in der Form, dass ich irgendwie an meine Bestzeit rankommen könnte. Also ich denke mal, unter 2,35 ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen, aber prinzipiell glaube ich schon, dass ich auf einem guten Weg bin, wieder in 2,20 Marathonform zu kommen, aber noch nicht am Wochenende in Japan.
Ja. Wie machst du das? Also jetzt gerade, ich hatte auch jetzt das Gefühl, 3 Monate am Stück immer erkältet zu sein. Das haben ja echt viele. Machst du irgendwas Konkretes, um dein Immunsystem jetzt noch zu stärken? Also hast du irgendwelche speziellen, nimmst du Ingwerknollen mit nach Japan oder Propolis oder was machst du?
Ja, also schon, also so diese klassischen Ingwer, Kurkuma-Shots, also die trinke ich schon und dann nehme ich so meine Mikronährstoffe jeden Tag, Vitamin D noch zusätzlich, also da achte ich schon drauf, aber jetzt kein völlig wilde Sachen. Also ich weiß noch, einmal hatte ich einen Freund aus dem Togo hier zu Besuch und der hat immer morgens eine Zehe Knoblauch roh gegessen. Oh. Haben wir mal morgens so einfach reingezogen und hat gesagt, ja, ist gut, fürs Immunsystem musst du auch machen. Da habe ich das auch mal gemacht, eine Zeit lang, aber irgendwann habe ich von meinem Patienten Beschwerden bekommen, dass ich immer so nach Knoblauch stinken würde und dann habe ich es wieder gelassen. Aber das wäre so vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Im Flugzeug sind bestimmt alle begeistert, wenn man da mit so einem Mundgeruch ankommt. Aber genau, ich mache es auch nicht mehr. Aber so ein paar Wochen habe ich durchgezogen tatsächlich, weil ich habe schon gedacht, so ja, Knoblauch ist schon was dran, ist ja sehr gesund und vielleicht dann auch roh. Ist ein bisschen scharf, aber ja.
Ist,
Sozial nicht verträglich, habe ich dann gemerkt.
Nee, ich habe eine Freundin, die macht das auch. Also ich habe es einmal auch probiert und es hat wirklich geholfen, ärgerlicherweise. Ich hasse Knoblauch. Also wenn man mich mit
Okay.
irgendwas wirklich triezen will, dann Knoblauch. Das ist wirklich, die macht so einen Sud aus Knoblauch und Zitrone, also 50-50 und trinkt das dann, ne?
Das hört sich auch sehr köstlich an.
Das ist, aber die stinkt dann nicht wegen der Zitrone. Vielleicht
Ah,
musst du das
okay.
mal probieren, dass du
Ey,
das, weißt
das überlege ich mir auf jeden Fall. Wenn das wirklich hilft, dann bin ich für vieles, kann man mich überzeugen. Sehr gut.
Ja, jetzt wollen wir natürlich heute wissen, wie wir noch fitter werden. Und du bist ja, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 34.
Ja, guck, du bist ja noch jung, aber du willst ja auch noch was erreichen. Wie schaffst du es, fit zu bleiben, auch im Alltag, wenn du jetzt als Trainer arbeitest, als Physiotherapeut? Immer viel unterwegs bist, hast du irgendeine Routine oder machst du Alternativsportarten? Also können wir uns das so vorstellen? Wie schaffst du es jetzt mit 34 noch so fit zu sein und auch so Zeiten zu rennen?
Ja. Also erstmal bin ich momentan nicht in der Physiotherapiepraxis. Also ich fange im Juli wieder an, weil ich selbst so ein bisschen was aufbaue. Aber aktuell bin ich, also seit dem 1.11. bin ich selbstständig. Also kann mir auch viel einteilen. Und deswegen habe ich da als jemand, der 8 Stunden am Tag im Büro sitzt, auf jeden Fall einen Vorteil. Sonst könnte ich das, glaube ich, auch gar nicht so machen. Und da kann ich mir auch Zeit lassen, meine Läufe richtig vor- und nachzubereiten. Und da habe ich meine Routine. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich die so beibehalte. Klingt jetzt alles, wenn man mich nicht kennt, ein bisschen strange vielleicht. Aber ich mache halt meine ganzen, also ich nehme wirklich eine halbe Stunde Zeit, lege ich meine Matte raus, mache ich meine Mobi-Übungen, also erstmal Iliosakralgelenk ein bisschen mobilisieren, dann Rücken. Da habe ich meine ganz komplette Routine. Dann mache ich mit einem Ball oder so ein, da gibt es auch so einen Vibrationsball, die Plantarfaszie löse ich dann, also mit richtig schön Druck. Massiere ich dann meine Fußsohle, dann gehe ich unter meine Hamstrings, also Oberschenkelrückseite, dann versuche ich dann eine Querdehnung zu machen von den Hamstrings. Und dann massiere ich tatsächlich meine Beine so ein bisschen. Einfach aus dem Grund, damit so ein bisschen die Faszien gelöst werden, so ein bisschen Spannung, der Tonus abfällt, also nicht von der Muskulatur, sondern einfach von dem Sehnenbandapparat, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich mit geschmeidigen Sehnen loslaufe, sinkt gerade bei Kälte die Verletzungsgefahr. Das sind so meine Routinen. Dann nehme ich mir eine halbe Stunde vor dem Laufen, danach eher lockeres Stretching, ein bisschen Faszienrolle, dann habe ich meine Massagepistole, mit der ich mich so ein bisschen behandle. Also dieses ganze Drumherum-Paket, würde ich sagen, dauert schon 3/4 Stunde. Und das ist mir auch wichtig, dass ich mir die Zeit vor jedem und nach dem Lauf einfach nehme. Und für mich gehört das auch dazu, wenn man sagt, ey, ich möchte auf einem guten Level Sport, auch Leistungssport treiben, dann gehört das für mich auch dazu.
Du sagtest schon, dass du ja auch schon auf deine Ernährung und auch auf die Wahl deiner Getränke achtest, wenn du jetzt Wettkämpfe machst und auch wahrscheinlich ziemlich viel Disziplin in dem Bereich. Hast du irgendwelche Sachen, die du dann gar nicht essen würdest in dem Zeitraum und auch ja so Routinen, was jetzt Schlaf betrifft oder Krafttraining und Co. Also machst du da auch alles routiniert?
Es geht immer mehr, glaube ich. Ich bin jetzt noch nie die disziplinierteste Person gewesen, die jetzt völlig auf alles verzichtet hat. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man so ein Mittelmaß für sich findet, was einen gut tut, was auch mental nicht zu belasten ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse jetzt nur noch oder ich gönne mir gar nichts mehr, ich glaube, dann kann man das auch nicht so lange durchhalten. Also ich kenne viele auch Leistungssportler, Hochleistungssportler, die sind dann in der Jugend super gut, dann machen die das mit Anfang 20 und dann sagen die, boah, das war's, ne? Ich kann das nicht mehr auf dem Niveau. Ja, und ich sag so, ja, ich möchte aber gerne noch sehr, sehr lange auf gutem Niveau laufen, auch wenn es dann nicht vielleicht Olympia ist oder irgendwie eine 10.000 Meter Europameisterschaft, aber dafür möchte ich halt, wenn es geht, halt noch in 20 Jahren ein gutes Level haben, so als Ultra- und Marathonläufer. Und dann ist, glaube ich, halt, habe ich so ein Maß gefunden, dass ich sage, ich esse sowas, was ich mag, wo ich denke, das ist jetzt nicht komplett ungesund. Ich koche viel, viel auch klar, grünes Gemüse, Gemüse generell, schau, dass ungefähr die Proteinzufuhr auch gut ist oder ausreichend ist. Ist auch nicht immer der Fall, bin ich ganz ehrlich. Aber so ein bisschen achte ich natürlich schon darauf. Aber ich gehe auch gerne mal essen mit Freunden oder sag, dass ich mal auch dann einen leckeren Wein trinke. So. Also das ist für mich so ein Mittelmaß, da kann ich gut mit, da komme ich gut mit hin. Da ist jetzt kein, ja, keine Sachen dabei, wo ich sage, da muss ich mich völlig zurücknehmen oder da gönne ich mir gar nichts mehr. Aber es ist jetzt auch kein ausschweifender Lebensstil, wo ich sage, ich kann keine Leistung im Sport mehr bringen. Also ich finde halt so das Mittelmaß ist halt wichtig, dass man das individuell für sich klar macht und findet.
Ja, ich hatte jetzt mit Miriam Dattke noch gesprochen, die ja auch total gerne backt und auch durchaus eine Menge, jetzt wird sie mir geschimpft, wenn ich sage, eine Menge Zucker, aber sie isst auch Süßigkeiten und das finde ich irgendwie, also das gehört ganz normal in den Alltag auch dazu, ne, bei ihr.
Ja, macht er auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, sonst glaube ich, wird es auch irgendwann schwierig, wenn man gerne backt und gerne auch Kuchen isst. Ich meine, so viele ja, Kalorien, die Miriam da in ihrem Training verbrennt, die müssen auch irgendwie wieder zugeführt
Ja,
werden.
genau. Gerade bei ihr ist das auch
Ja, alle, gerade bei ihr, ja.
Ja. Du bist ja jetzt auch mit einer Menge Fachwissen beschenkt. Jetzt wollen wir natürlich auch von deinem Erfahrungsschatz ein bisschen profitieren. Was ist denn vielleicht irgendwas, was vielleicht du auch selber unterschätzt hast lange oder was auch in der Trainingslehre, in den Denkansätzen, in der Trainingsmethodik, irgendwas, was sich komplett geändert hat, was viele vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil viele machen ja ihr Leben lang, habe ich das Gefühl, das Gleiche. Also ich kenne in meinem Umfeld zumindest viele Läufer, die denken, ja, ich mache das so, ich mache das seit 20 Jahren.
Ja, absolut, absolut. Genau, also dieses Thema Essen spielt, um nochmal so einen ganz kleinen Schritt, weil es auch mit deiner Frage zusammenhängt, zurückzugehen, finde ich total wichtig, weil ich betreue auch sehr viele Athleten oder ich coache viel und mir ist es immer wichtig, das so ein bisschen hervorzuheben, wenn es ums Thema Essen geht. Und deswegen auch gut, dass Miriam sagt, sie isst gerne Kuchen. Ich finde halt so Essstörungen und so wird halt viel zu wenig thematisiert und ich habe relativ viele junge Frauen als Athleten, die Erfahrung damit haben. Also ich würde oder hatten. Ich würde schon sagen, 70% meiner Athletinnen hatten schon mal mit Essstörungen zu tun. Die kommen alle meistens aus der Leichtathletik mit relativ viel Leistungsdruck unterwegs. Und ich finde, darauf sollte viel mehr aufmerksam gemacht werden, wie schlimm das ist, was das auch langfristig für negative Folgen haben kann. Also das ganze Hormonsystem wird auseinandergeworfen. Die können keine Kinder mehr bekommen. Die haben oder die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, ist auch eine langfristige Folge. Also das ist immer wichtig, dass man da auch so ein bisschen, ja, finde ich, sensibilisiert und dass man vor allem, dass sich da vielleicht auch irgendwann mal im Verband was tut, dass man sagt, hey, wir sind Vorbilder als Hochleistungssportler und da müssen wir vielleicht auch irgendwann eine Regel finden, dass halt ausgemergelte Athletinnen nicht mehr starten dürfen. Ich weiß es nicht genau. Im Skispringen wurde es ja genauso gemacht. Und das finde ich halt, weil 13-jährige Mädels, die sich die schnellen Läuferinnen angucken und die nur noch aus Haut und Knochen bestehen, lässt sich natürlich auch alles ne, diskutieren und besprechen, bin ich auch immer offen, aber ich denke dann immer so, ich kriege das ja mit, das ist halt auch im Verwandtenkreis, ne, kenne ich viele, die darunter leiden und es ist echt ein großes Thema in der Leichtathletik, finde ich. Und dass man da irgendwie, ja, irgendwie Fettwert sagt, irgendwann darf man halt nicht mehr starten, wenn es krankhaft wird. So, einfach, weil es Vorbildfunktion ist für junge Mädchen oder auch Jungs. Also ich hatte damit auch tatsächlich Berührungspunkte. Ich war immer eher auch in der Jugend so ein, ja, ich war immer gut genährt, sag ich mal so, gerade als Läufer. Und auch so stand schon an der Startlinie auch beim Triathlon früher und dann war es halt eher so, ja, dicker, geh mal nicht in die erste Reihe so. Und ich hatte damit,
Nein.
ja, doch. Also es war schon, ich war halt immer eher kräftig und eher auch nie ausgemergelt. Immer schon ein bisschen kräftiger Läufer und dann war es wirklich so bei irgendeinem Volkslauf, einem Halbmarathon, war ich irgendwie 17 oder so, da hat tatsächlich einer in der ersten Reihe gesagt, so, geh mal ein bisschen zurück, Dickerchen, so. Ich weiß nicht mal, ob er Dickerchen gesagt hat, so. Oder hier, ich glaube, er hat gesagt, hier, erste Reihe nur für schnelle Läufer. So, weil ich sah einfach vielleicht nicht so aus, ne? Und dann bin ich
Wahnsinn.
zurückgegangen, war schon so ein bisschen so okay, und das halt mit 17 und hatte damit eh immer schon so ein bisschen zu knabbern, weil alle immer so super dünn waren auf einem guten Level und dann war es halt habe ich den Halbmarathon gewonnen und dann auf der Siegerehrung habe ich, war er, glaube ich, Dritter oder so, und dann habe ich gesagt, so, hier habe ich den Pokal hochgehalten, so, hier nur für schnelle Läufer. So, ne? Ja, einfach so. Aber das hat mich
Wahnsinn.
schon, obwohl ich halt immer ganz gut war, fand ich das schon immer ein Thema für mich. Und da war ich auch mit 17 irgendwann, wo ich gesagt habe, so, jetzt esse ich nur noch Frühstück oder nur eine Mahlzeit am Tag, wo ich dann auch relativ schnell abgenommen habe. Und das war immer, wenn meine Oma gesagt hat, David, du siehst aber dünn aus, dann war es für mich immer schon so ein Kompliment, was ich voll gefeiert habe. So. Und da ging es schon in die Richtung, wo ich auch damals ein bisschen so in die Schiene gekommen bin. Und war jetzt nie schlimm. Nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, so richtig leistungsfähig wird man dadurch auch nicht. Und dann habe ich es wieder normalisiert und dann war auch alles wieder gut. So. Mittlerweile mit 34 Jahren bin ich völlig fein mit mir und bin zufrieden und das hängt auch nicht nach. Aber ich möchte einfach trotzdem so eine gewisse, ja, in der Gesellschaft sollte das vielleicht noch mal so ein bisschen sensibler damit umgegangen werden, weil sich viele junge Menschen damit auch ihre Zukunft im Sport, aber auch im Leben wirklich verbauen können und dass man ja da auch psychische Erkrankungen leiden unter diesem Thema bekommen kann. Und ja, ne, weil du das Thema angesprochen hast, war es mir nochmal wichtig, das loszuwerden. Ja.
Super wichtig, vor allem weil also es sind auch immer mehr Jungs, die wirklich auch leiden. Also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige Mädels und aber auch Jungs. Also es wird irgendwie entweder mehr oder sie reden mehr drüber. Und ich denke immer, es gibt doch jetzt wirklich im Sport auch viele, jetzt in anderen Sportarten sieht man ja, auch beim Tennis habe ich jetzt wieder beobachtet, ne? Das ist nicht so, dass die Dünnen immer die Starken sind. Also
Ja, absolut
ich finde
nicht.
das komisch, dass das bei der Leichtathletik ist das immer noch so fest drin, dass man denkt, die, also gerade bei den kürzeren Distanzen sieht man ja auch, die Körper sind ja auch also sehr unterschiedlich eigentlich mittlerweile, ne? Von
Ja, also zumindest im Hochleistungssport, wenn es um Olympia geht, ist es ja schon so, dass die meisten, sag ich mal, im Marathon, Langstrecke, dass die meisten schon gleich aussehen, so vom Körperbau. Sehr sehnig,
ja,
sehr
das
dünn,
stimmt.
ist natürlich auch auf dem absoluten Maximum der Leistung ist auf jeden Fall, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man jetzt nicht viel Fett und auch nicht viel Muskeln hat. Ne? Also, aber trotzdem, gerade im Hobbysportbereich sollte man da, glaube ich, aufpassen und einfach, es gibt einfach Extreme und da sollte man einfach schauen, ist das noch gesund oder ist das schon krankhaft? Und das ist nur so, es ist ein ganz schwieriges Thema, da irgendwas zu verbieten,
Ja.
aber es sollte vielleicht mal angesprochen werden.
Genau, weil es gibt auch wirklich dünne Menschen, also meine Schwägerin ist so eine, die kann da auch nichts für, die ist wie ein Scheunendrescher und die ist einfach Tür. Und
Absolut,
das darf man
das
dann auch
gibt's
nicht.
auch.
Die wird auch dauernd getriezt, obwohl die wirklich nichts kann dafür, dass sie einfach so
Ja,
dünn ist, ne? Da
natürlich gibt's das, aber ich weiß halt auch, so auch Inside, so auch im Hochleistungssport gibt's da tatsächlich auch Athletinnen, die sehr erfolgreich sind, wo es halt wirklich anorektisch ist,
na
ne?
klar,
Auch,
ja.
ja, und da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr machen, als bisher gemacht wird,
Auf jeden
so.
Fall. Und vor allem hat es halt langwierige Folgen und die sieht man als Athlet dann in dem Zeitraum auch einfach nicht, ne?
Ja, und die Dunkelziffer, wie viele Mädels schauen dann zu den dünnen Athleten auf oder zu den anorektischen Athleten und haben da selber dann irgendwann mit Probleme, weil das so eine Vorbildfunktion hat und ihre Meinung, man muss so dünn sein, das zu bestätigen. Da finde ich auch bei Instagram gibt es da halt einfach Konten, da geht es nur darum, ja, ich habe jetzt eine tolle Lauffigur, weil ich 42 Kilo wiege und tolle dünne Beine. Und das ist ganz schrecklich, wenn man halt genau sich nur solche Instagram-Kanälen folgt, dann ist das irgendwann Normalität. Und dann kommt man auch in so eine Bubble rein, die total krankhaft ist. So. Ja, genau. Und gerade wenn man halt vier Schwestern hat, also ich kann noch eine kleine Anekdote. Also eine meiner Schwestern, ich will das nicht zu sehr, hat da super ambitioniert. Für sie ist das auch in Ordnung, dass ich das erzähle. Sie spricht da auch offen drüber. Hat super ambitioniert Triathlon gemacht, war da auch im Kader und ist dann halt in die Pubertät irgendwann gekommen und ein bisschen, also der Körper verändert sich ja auch und dann gibt es natürlich auch Leistungsschwankungen. Und sie hatte da so einen sehr harten Hund als Trainer und der hat irgendwann dann gesagt, so, jetzt machen wir zwei Gruppen, einmal eine Leistungsgruppe und einmal die Figurerhaltungsgruppe. Ja, und wenn man das einem ja, 13- oder 14-jährigen Mädel sagt, die immer super gut im Sport war und auf einmal in einer Figurerhaltungsgruppe kommt, so, ja, dann muss man sich nicht wundern. Und dann hat sie auch aufgehört. Und das finde ich, sowas finde ich halt super schade. Und auch Trainer, die auch vielleicht vom alten Schlag sind oder so, sollten auch ein bisschen schauen, was sie sagen und was das bei Athletinnen dann gegebenenfalls auslöst. Also da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden, was ich da schon gehört habe oder beziehungsweise was mir schon so erzählt wurde, dass das wirklich sehr verbreitet ist. Und da appelliere ich auch wirklich dann nochmal an Trainer und Trainerinnen, da auch mit dem Thema etwas ja, sensibler noch umzugehen.
Ist ja auch was, was sich vielleicht gerade ändert. Ich hatte jetzt mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die gerade die Nahrungsergänzungsmittel unter die Lupe nimmt, weil das oft auch eben nicht für Frauen konzipiert ist und dann hormonell auch einiges durcheinander kommen kann. So Sachen hat man früher gar nicht drüber nachgedacht, ne? Also das
Ja,
auch
super wichtig, ja.
auch gerade jetzt hormontechnisch, wie man trainiert. Also ich habe auch früher nie drüber nachgedacht, was jetzt gerade hormonell bei mir dran ist. Also das war einfach, das war einfach ein peinlicher Gedanke überhaupt.
Ja, finde ich auch total wichtig. Also es ist immer noch so ein bisschen, ich merke das bei mir selber. Also wenn ich halt eine Athletin anspreche, so ja, wie können wir dein Training sozusagen nach deinem Zyklus so ein bisschen auch strukturieren, ist das auch erstmal so ein bisschen komisch. Also ne, weil es einfach, wenn man als Mann darüber spricht so und mit einer Athletin, die vielleicht, ja, es ist ja schon sehr intim. Aber trotzdem finde ich es mittlerweile auch wichtig, dass man genau sagt, so in diesem Zyklus-Bereich ist eher Krafttraining von Vorteil. Jetzt kannst du intensiv trainieren, jetzt eher wirklich in der Regenerationswoche. Also das finde ich schon wichtig, gerade auf einem gewissen Niveau auch genau das so ein bisschen abzustimmen. Ne? Also nicht jede Athletin ist gleich. Es gibt auch Athletinnen, die können immer das Gleiche trainieren. Da ist es gar nicht so. Da macht der Zyklus halt gar keinen extremen Unterschied aus, so welcher Phase man sich gerade befindet. Aber dann gibt es Athletinnen, die da sehr stark drauf reagieren und dann weiß man schon so, ja, wenn du in der Woche einen Wettkampf läufst, das wird wahrscheinlich nichts. So, ne? Also das ist total interessant und musste mich da auch sehr viel gerade als Mann so einlesen und auch also man muss es einfach so ein bisschen wissenschaftlich sehen. Und da finde ich, hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, da wird sehr viel geforscht und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil früher wurde ja alles nur mit Männern gemacht und immer nur Forschung mit Männern betrieben, so als Sportler. Und das ist eine sehr positive Entwicklung.
Gibt es sonst noch irgendwelche Denkansätze oder Trainingsmethoden, wo du sagen würdest, das wundert dich, dass das heute noch nicht in aller Munde oder in jedem Trainingsplan auftaucht?
Ja, so paar Sachen, genau, da kommen wir zu deiner eigentlichen Frage auch wieder zurück. Also es gibt ja Leute, die beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema, gucken sich immer die neueste Evidenz an, aber es gibt ja auch immer Leute, die, wie du sagtest, die seit 30 Jahren das Gleiche machen. Und auch ich versuche halt immer, mich weiterzuentwickeln, auch mein Training weiterzuentwickeln. Früher war es halt eher so, da hat man viel Stabi gemacht, wird immer noch gemacht, ist auch gut so, aber viel Stabi mit wenig Gewichten und mittlerweile mache ich halt super viel mit Maximalkrafttraining. Also da haue ich mir die Gewichte um die Ohren und mache wirklich mit hohen Gewichten, weil man weiß mittlerweile, dass Kraftausdauer gar nicht so wichtig ist für Läufer, wenn man das so viel schon im Training durch Strides oder Intervalltraining, Hill Reps abdeckt. Ja, zum Beispiel sowas. Also das ist relativ neu für mich. Was heißt neu? Seit 5, 6 Jahren mache ich das. Ich einmal in der Woche wirklich ins Fitnessstudio gehe und sage, oder bei uns in den Kraftraum und sage, jetzt lege ich mir wirklich relativ maximal Gewichte drauf, auch für die Beine, und dann geht's ab. So. Und dann versuche ich da mit meinen 3, 4 Wiederholungen, das ist wirklich richtig anstrengend dann auch für eine kurze Zeit, lange Pause, 4 Sätze, und dann bin ich mir sicher, okay, das hat einen schönen Mehrwert für mich. Ja, und zum Beispiel auch Langhantel. Langhantel habe ich auch lange so vermieden, oder gemieden, weil ich dachte so, ah, ist technisch irgendwie, und dann macht man sich den Rücken kaputt, wie auch immer. Ja, die Denkweise schon lange her, aber hat man früher auch nicht so für Läufer gesehen. Und jetzt mittlerweile mache ich mit meinen Athleten halt auch sehr viel mit Langhantel, Squats, Good Mornings, was auch immer. Und das halte ich für gerade funktionell gedacht, für ein sehr schönes Konzept, das dahinter steckt.
Ja, und gerade die Beine, man denkt, weil man so viel mit den Beinen macht, macht man dann nichts für die Beine, damit man keinen Muskelkater hat, um am nächsten Tag wieder rennen zu gehen.
Absolut, absolut. Aber das ist das Schöne an Maximalkraft. Also ich habe immer das Gefühl mittlerweile, klar, wenn man das schon ein bisschen macht, ein bisschen länger macht, dass ich am nächsten Tag sogar bessere Beine habe, dass ich sogar mehr Spannung habe, dass ich mehr Power habe in den Beinen.
Das motiviert bestimmt jetzt endlich mal, weil ich habe immer noch einige Läufer, die kein Krafttraining machen und sich ganz aktiv dagegen weigern. Vielleicht
Ja.
überredest du die gerade jetzt, David, da mal.
Ja, und es ist halt so einfach. Einmal in der Woche schön hohe Gewichte, gar nicht viele Sätze und fertig. Ja, das ist wirklich, das kannst du in einer Dreiviertelstunde machen, wenn du effizient trainierst. Und also Kraftausdauer ist wirklich so primär auch Muskelermüdung, aber wenn man Maximalkraft hat, die erholt sich auch relativ schnell die Muskulatur. Und einfach mal ausprobieren. Klar, das erste Mal, das zweite Mal hat man Muskelkater, das dritte Mal schon besser, aber irgendwann merkt man das gar nicht mehr. Also ich mache das sogar am Mittwoch morgen. Da mache ich am Mittags, das ist so mein heftigster Tag in der Woche. Also um 8 Uhr gehe ich ins Gym und mache mein Maximalkrafttraining. Dann mittags, in der Mittagspause, mache ich einen lockeren Lauf und abends mache ich dann Tempotraining. Und beim Tempotraining habe ich super Beine, wenn ich das so mache. Also da wirklich muss keiner Angst haben, dass man sich durch Maximalkrafttraining da irgendwie die Beine müde trainiert.
Ja, jetzt für alle, die jetzt motiviert sind, was wären denn jetzt, also wir haben ja auch viele Hanteln und Langhanteln zu Hause liegen, was wäre denn jetzt drei Übungen vielleicht, die man einfach mal ausprobieren sollte am nächsten Morgen mit Maximalkrafttraining?
Ja, also wenn man jetzt wenn man nur eine Hantel zur Verfügung hat oder eine Langhantel zum Beispiel, würde ich jetzt einfach mal mit Squats anfangen. Da vielleicht sich vorher ein Video angucken, wie man das richtig macht, weil gerade da sollte man auch den Rücken gerade lassen zum Beispiel. Und ja, da gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Ja, also da ruhig sich drei Langhantelübungen raussuchen und das mal machen.
Ja.
Und genau, dann würde ich einmal die untere Rückenmuskulatur und dass das Becken schön vorne bleibt beim Laufen anbahnen mit Krafttraining und zwar aus einer Bridging-Position dann die langen Hantel nach oben bringen. Also man legt sich die sozusagen auf die Hüfte, ja, und dann relativ schnell wieder nach oben bringen die Hüfte. Ja, dass man da und dann da kurz oben bleiben, langsam runter, schnell wieder hoch. Genau, und also eh die hintere Kette, die Hamstrings, das ist auch so eine Muskelkette. Die ist ein Game Changer. Also wenn man die trainiert, dann das macht die meisten zu einem besseren Läufer oder einer besseren Läuferin. Also so Nordic Curls ist perfekt. Man braucht keine Hantel dazu, sondern man arbeitet mit dem eigenen Körpergewicht. Man braucht nur irgendwas, wo man die Ferse befestigen kann. Ich mache das immer an meiner Couch zum Beispiel. Da gibt's so ein ja, da gibt's so einen Holzabsatz und da klemme ich sozusagen meine Ferse drunter. Und dann kniet man sich und die Ferse, genau, muss ist befestigt und dann geht man mit dem Becken, mit dem ganzen Oberkörper langsam nach vorne. Ja, da baut sich dann schon die Spannung auf der Oberschenkelrückseite, auf den Hamstrings auf und dann geht man so weit nach vorne mit dem Oberkörper, bis es fast nicht mehr geht. Und dann lässt man sich kurz fallen in die Liegestützposition und dann drückt man sich wieder nach oben, bis man wieder angekommen ist. Also es ist jetzt reine exzentrische Muskelkraft, dieses Nachlassende. Und genau, also früher hat man das auch gerne gemacht, ist auch völlig legitim, dass man nach vorne gegangen ist, das gehalten hat dann oder wieder zurückgegangen ist, dass man halt Exzentrik und Konzentrik hat. Aber ich mache das immer lieber, dass ich wirklich nur den Weg habe, bis ich halt nicht mehr kann, nur den exzentrischen Weg und mich dann halt in die Liegestützposition fallen lasse. Dann kann ich das nochmal ein bisschen intensiver machen, weil man sonst halt so relativ viel Kraft auch durch die Konzentrik verliert. Aber das ist so mein Ansatz, den ich bei der Übung verfolge, kann man machen, wie man möchte. Ich finde eh, auch wenn ich sage jetzt so Stabi-Training und so, bisschen overrated, bisschen überschätzt, aber überhaupt dann einmal in der Woche Stabi-Training zu machen, ist tausendmal besser als gar nichts zu machen. So, genau, also ich versuche auch zweimal in der Woche eine halbe Stunde Stabi zu machen, obwohl die Evidenz da gar nicht so gut ist. Also man weiß nicht, ob Stabi-Training überhaupt schneller macht. So.
Ja.
Aber ich mache es trotzdem, weil ich merke, von der ganzen Stabilität von meinem Rumpf habe ich ein viel, viel besseres Gefühl und ich mache es auch mit meinen Laufkursen. Ich sage denen auch, ich weiß nicht, ob Stabi-Training euch schneller macht oder ob vor Verletzungen vorbeugt. Da ist die Evidenz nicht 100%. Das ist widersprüchlich. Ne? Da ist die Studienlage immer noch relativ dünn. Und da sage ich auch, ich habe das Gefühl, euch tut's gut oder mir tut es gut und deswegen machen wir das. So, das ist immer so zwischen Wissenschaft und auch, was man für Erfahrungswerte hat als Trainer und als Athlet auch.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, was jetzt mit dem Dehnen ist, weil das ja echt also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren immer wieder sich ändert.
Ja,
Und man immer so
absolut.
denkt, das ist doch
Absolut.
so schrecklich, dass man nicht einfach mal weiß, was jetzt richtig ist.
Ja.
Aber
Ja.
man probiert ja auch nicht, ne? Also normalerweise in der Ernährung sagt man immer, probier was 3 bis 6 Wochen aus, dann weißt du, ob es dir gut tut oder nicht. Aber beim Dehnen ist es irgendwie so, dass man da zu sehr auch irgendwie immer das nimmt, was die Experten sagen, und das dann macht, ohne zu gucken, was macht es denn mit mir? Also.
Ja, absolut, absolut. Also ich bin mittlerweile, also ich habe da schon auch in Kursen immer auch von mir widersprüchliche Sachen erzählt. Manchmal habe ich gesagt, dehnt euch wirklich. Dann gab es eine Phase vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, dehnen bringt nicht viel, mobilisiert euch lieber. Und jetzt sage ich so, ja, schaut einfach, was tut euch gut, wo habt ihr das Gefühl, wo könnt ihr so ein bisschen den Tonus senken, wo könnt ihr so ein bisschen ja die Gelenke mobilisieren, wo hakt es vielleicht? Also zum Beispiel in der Physiotherapie gibt es halt bestimmte Verletzungen wie Iliotibialbandsyndrom, also Runner's Knee. Da sage ich auf jeden Fall dehnen. Ja, also da ist einfach, da zeigt es auch, wenn man halt den Tensor, also die Oberschenkel also die seitliche Oberschenkelmuskulatur, den Piriformis, die Abduktorenmuskulatur dehnt, dann geht die Verletzung schneller weg, wenn man da den Tonus runterbekommt, also die Muskelspannung runterbekommt. Und bei solchen Verletzungen sage ich ja auf jeden Fall dehnen, auch exzessiv dehnen, auch in die Langdehnung gehen. Aber wenn man nicht verletzt ist, jetzt nicht wahnsinnig extrem verkürzt ist, wenn man dann sage ich so, ihr könnt dehnen, wenn es euch gut tut, aber ihr müsst, keiner meiner Athleten muss sich dehnen. Na, da muss ich gucken, so bei vielen macht es einfach Sinn, vorm Training einfach komplett die Gelenke einmal zu mobilisieren. Das ist, na, also wirklich Rückenlage, einfach in die Beine überschlagen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch immer ein bisschen Dehnung mit drin oder auch so dynamisches Dehnen, dass man so eine Aufwärmroutine entwickelt. Natürlich ist das hilfreich. Man hat die ganzen Gelenke mobilisiert, man hat schon so ein bisschen die Durchblutung verbessert in der Muskulatur, aber das ist jetzt nicht dieses klassische Dehnen, was wir vielleicht von früher kennen.
Ja, jetzt bist du ja Laufcoach und wir hatten ja schon gerade darüber mehrfach geredet, dass viele ja das machen, was sie machen. Sie laufen und für Laufen braucht man keinen Trainer, weil das kann man ja alleine. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da Zahlen zu gibt, wie viele Läufer sich wirklich mal einen Laufcoach nehmen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch immer gedacht, ja, das kann ich schon alles alleine und man macht mal eine Laufanalyse und dann ist aber auch gut. Aber
Ja.
irgendwann kommen dann die Verletzungen und man merkt auf einmal, die rechte Bauchmuskulatur ist schwächer als die linke und man hat es nie gemerkt, dass das Becken kippt oder was weiß ich was. Also
Ja.
es gibt ja viele Dinge, die merkt man eh erst immer zu spät, wenn man dann verletzt ist. Aber vielleicht kannst du mal sagen, warum lohnt es sich wirklich für jeden Mal einen Laufcoach in Anspruch zu nehmen und für welchen Zeitraum ist es wirklich ratsam? Weil manchmal hat man auch das Gefühl, dass es wirklich bringt einen nicht weiter, wenn man das schon weiß. Also es ist ja auch gar nicht so einfach, ne, rauszufinden, wer tut mir da, wer hilft mir wirklich und wie läuft das? Also für alle, die da jetzt mal mit starten wollen, hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also was du gerade am Anfang gesagt hast, das ist halt auch nicht, also eine Bauchmuskulatur stärker als die andere, so eine Seite stärker als die andere, das ist ja auch nicht so die Aufgabe vom klassischen Laufcoach. Da gucke ich schon mal drauf. Ich bin ja auch dann, bediene mehrere Ebenen eines Athleten, also bin Physiotherapeut, dann Sportwissenschaftler und Trainer und manchmal auch Psychologe, aber obwohl ich da keine Ausbildung für habe, aber genau, da muss man gucken, welche Ebene hat man da überhaupt. Und das wäre eher so physiotherapeutische Ebene. Das wäre dann nochmal so eine andere Geschichte. Aber sonst muss man schauen, was will man überhaupt? Also ein Lauftrainer an sich muss jetzt auf dem Hobby-Level, auf dem Einstiegslevel, muss man auch nicht einen individuellen Coach haben. Das ist aber wahrscheinlich auch teuer und ja, muss man erstmal einen guten finden. Deswegen würde ich das erstmal so ein bisschen ausklammern, dass jeder jetzt einen Coach braucht. Natürlich ist es super, wenn man einen hat, aber es macht jetzt nicht für alle so, glaube ich, Sinn, komplett das Training von einem Coach oder von einem Trainer ja, strukturieren zu lassen, weil ja, das hängt so ein bisschen von ab, was man für ein Level hat oder was so die eigenen Ansprüche auch sind. Aber alleine zu sagen, so eine Laufanalyse zu machen oder mal jemanden drauf zu gucken und zu sagen, ey, was sind vielleicht Schwach- und oder Stärken und Schwächen von dir, wo kann man noch dran arbeiten, welche Lauf-ABC-Übungen sind für dich am besten geeignet, auf was achtest du mal ein bisschen verstärkt bei den Steigerungsläufen oder bei so technischen Läufen, was macht an Krafttraining für dich Sinn, ist deine hintere Kette vielleicht ein bisschen schwach, hast du vielleicht eine Beckenkippung, dass du deine Abduktoren mal so ein bisschen funktionell trainieren möchtest, das sind ja alles Sachen, die kann man in so einer Laufanalyse ganz gut sehen. Und dann zu sagen, dass man über eine App, über Trainingspläne aus dem Internet eine Struktur hat, eine Wochenstruktur, alleine das kann ja schon helfen. Also das ist ja einfach schon, na, also da gibt es auch natürlich in der Qualität ganz verschiedene Pläne. Kurz, also ich halte tatsächlich von einigen Online-Coaches nicht so viel, weil das teilweise ja sehr auf die Basics heruntergebrochen ist und ja viel häufig viel sehr viel Intensität für und we sehr wenig Umfang, und da muss man ein bisschen gucken, ja, wo kommt die Person her? Hat er vielleicht einen Trainerschein? Ist es ein Sportwissenschaftler? Aber oder hat er schon mal Leistungssport gemacht, wo man so auch gewisse Prozesse vielleicht besser versteht? Sonst kann man auch mittlerweile bei ChatGPT eingeben, schreibt mir einen Trainingsplan für unter 3 Stunden und Marathon, und das ist bestimmt nicht schlechter, so ganz ehrlich. Ja, also, und da muss man schon so ein bisschen differenzieren, muss man schon schauen, wo gibt es da Trainer, die auch ja, dementsprechend eine Ausbildung haben oder dementsprechend Erfahrungswerte haben. Aber wenn man die hat, wenn man oder wenn man einen Trainingsplan hat, ist es super, super gut, so eine feste Wochenstruktur, Monatsstruktur, Race-Struktur zu haben, ne? Dass man einfach man hat ja so einen Mikro- und Mesozyklus im Verlauf ja, der Woche oder auch der Wochen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir einen Aufbau mit viel Krafttraining eher im Winter, mal ab und zu ein Fahrtspiel, dann mal gehen wir über in die nächste Phase mit dazwischen eine Regenerationswoche, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Intensität erhöhen, oder Krafttraining wird ein bisschen zurückgefahren, der Laufumfang mit etwas flotteren Kilometern steigt auch. Das sind ja alles Wochenstrukturen, die einfach dazu dienen, dass man nicht ins Übertraining kommt, in die Überforderung, und die Wochenstruktur hilft einfach dazu, dass man kontinuierlich sich verbessert. Und einfach auch, wenn man so eine Wochenstruktur hat, ist es viel, viel einfacher, das Training durchzuziehen und nicht ins Über- oder Untertraining zu kommen. Ja, das sind ja die Trainingseinheiten so optimalerweise abgestimmt, dass man immer einen anstrengenden Tag hat, dann 2, 3 lockere Tage, dann wieder einen anstrengenden Tag. Und dass es so aufgebaut ist, dass man immer ein Stück weit ja, die Leistung verbessern kann. Genau das ist ja Training. Also wir haben ja nach dem Trainingseffekt, nach dem Trainingsreiz, sind wir danach schlechter als vorher, weil das innere Milieu ist gestört, die Muskulatur ist geschwächt, und dann in dieser Regenerationsphase adaptiert ja unser Körper und wird ja besser in dieser Phase. Und genau dann ist ja das Ziel eines Trainingsplans, dass man im richtigen Zeitpunkt den nächsten Trainingsreiz setzt oder den nächsten anstrengenden Trainingsreiz, wenn man vollständig erholt ist oder vollständig adaptiert ist und nicht erst. Es geht ja natürlich auch, dass man keine Trainingsfortschritte macht, weil man halt immer im GR2-Bereich läuft oder weil man halt zu selten trainiert, weil man zu oft trainiert. Und da hilft einfach so ein Trainingsplan, genau diesen Prozess halt zu verbessern oder zu optimieren.
Hast du jetzt auch wahrscheinlich ein paar Verletzungen und ein bisschen Verschleiß, hast du wahrscheinlich auch schon zu kämpfen. Gibt es da auch noch irgendwelche Tipps von dir oder auch Erfahrungen? Weil das ja auch ein Problem ist, dass viele weiterlaufen, obwohl sie schon eigentlich nicht mehr weiterlaufen sollten.
Ja, das tatsächlich, ja. Also ich muss sagen, ich hatte echt sehr, sehr viel Glück. Also ich bin, glaube ich, 10 Jahre ohne richtig große Verletzungen unterwegs
Oh,
gewesen.
da muss ich dir gratulieren, das habe ich selten im
Ja,
Gespräch.
also wirklich mal so ein bisschen, dass man die Achillessehne merkt, mal so ein bisschen Knochenhaut und so, dass man mal eine Woche rausnehmen muss. Okay, das hatte ich bestimmt in 10 Jahren auch. Oder dass ich mal eine feste Wade hatte oder so. Aber ich bin wirklich mit Frühjahrsmarathon, Herbstmarathon, 10 Jahre habe ich komplett ohne große Verletzung durchgezogen. Dann vor 2 Jahren hat es mich dann erwischt, dass ich dann meine erste große Verletzung hatte am Sitzbeinhöcker, dass ich da so ein Ödem hatte, so eine Sitzbeintendinose. Und das war schon nervig und das war schon blöd, und das kannte ich halt auch gar nicht, verletzt zu sein. Deswegen so Läuferverletzungen ist schon als Läufer, ja, muss man eine Leidenszeit durchleben. Also sage ich ganz ehrlich, dass da schon sehr, sehr viel fehlt. Vor allem, wenn ich dann noch nicht mal bei Laufkursen irgendwas vormachen konnte, weil es echt wehtat. Das ist schon deprimierend. Und da kann man mal sehen, was Laufen überhaupt so, ja, mit einem macht. Oder auch wenn es einem fehlt, was da überhaupt fehlt. Ne? So ein ganz großer Teil dann im Leben. Und genau, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, ja, was man machen sollte, wenn man so wie Wehchen hat, Verletzungen, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen differenzieren, was das ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie akut was hat, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass man sagt, ey, direkt einen Cut machen, direkt ein paar Tage Pause machen und schauen, ob man es direkt auskurieren kann. Weil das Problem ist, wenn man halt immer so Mikrorisse hat, sehen, zum Beispiel ein Sehen, und das nie richtig ausheilen kann, dann wird es halt irgendwann, chronifiziert das irgendwann und dann hat man ganz schlechte Chancen, dass das schnell abklingt. Wenn's so eine eher auch schon über Wochen, monatelange Sehnenverletzung ist, zum Beispiel eine Achillessehne, chronische Achillodynie oder so, dann muss man so ein bisschen umdenken. Dann ist es ja auch meistens so, dass man diesen Anlaufschmerz hat, dass man dann merkt, es wird in der Belastung besser, weil die Durchblutung besser wird und man dann ja die Schmerzen weniger werden in der Belastung. Dann ist es teilweise so, dass eine Sehne, weil die so schlecht durchblutet ist und in der Durchblutung heilt die Sehne, es tatsächlich auch Sinn macht, locker weiterzulaufen. Ja, kein Intervalltraining, keine Sprints, keine Sprünge. Aber da muss man wirklich ganz, ganz stark differenzieren. Das wäre jetzt auch ein Thema, wo man auch wiederum wahrscheinlich eine Folge an sich machen könnte, einfach über dieses Thema Verletzung und Auswirkungen von Training in der Verletzung machen könnte. So. Aber genau, da muss man halt, es gibt so ein paar Faustregeln, ne? Ich bin jetzt auch nicht kein Arzt, der das jetzt einfach so safe sagen kann. Aber es gibt einfach Faustregeln, die ich so mitbekommen habe aus Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob die evidenzbasiert sind, aber zum Beispiel, dass man, wenn eine Verletzung beim Laufen schlimmer wird, dass man dann auf jeden Fall aufhört, dass wenn man das Gefühl hat, man mit leichten Schmerzen läuft man an und es wird besser, dass man dann unter Umständen auch locker laufen kann. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Da kann man schon drauf achten auf jeden Fall. Oder zum Beispiel, wenn man nach der Belastung 24 Stunden danach es so gut ist oder schmerzfrei ist wie vor der Belastung. Also man geht laufen mit, sag ich mal, Schmerzlevel 1, dann nach dem Laufen ist es Schmerzlevel 5, aber nach 24 Stunden ist es wieder Schmerzlevel 1. Dann ist das wohl auch okay, dass man sagt, hey, man macht zumindest nichts kaputt, ob es jetzt eher zur Förderung beiträgt oder man sagt, ja, lieber gar nichts machen. Das steht so ein bisschen außer vor und hängt von der Verletzung ab. Aber zum Beispiel so eine Stressfraktur, wenn man zum Beispiel, das sind so kleine Mikrotrauma oder kann auch ein größeres Trauma sein, ganz klassisch im Fuß oder im Schienbein, da ist es doch ratsam, dann auch wirklich Pause zu machen und nicht drauf zu laufen. Also da gibt es wirklich ganz extreme Unterschiede, wie man so mit Verletzungen umgeht.
Jetzt musst du uns noch verraten, du sagtest schon, dass du Massagepistolen benutzt. Also es gibt ja jetzt Unmengen an Apps und Tools und Gedöns, was man alles irgendwie haben muss. Und alleine die Auswahl an Faszienrollen und Bällen ist schon faszinierend. Aber oder Triggergeräten und was weiß ich, jetzt bist du ja auch noch Physiotherapeut. Gibt es denn wirklich Sachen, wo du sagst, die findest du super und es gibt Sachen, wo du sagst, Finger weg, das ist Käse?
Ja, also zum Beispiel so eine, ich nutze zum Beispiel lieber Massagepistolen als jetzt eine Faszienrolle. Und auch mein Massageball, den habe ich immer dabei, auch wenn ich reise. Also es ist einfach so ein Ball, der vibriert. Vibration braucht man jetzt nicht unbedingt, aber ein Ball kann ich super viel oder viel, sehr genau Stellen erreichen, wo ich halt mit einer Black Roll oder mit einer anderen Faszienrolle gar nicht hinkomme. Also deswegen, ich nutze die Faszienrolle relativ selten. Ich habe da meine Routinen, aber viel, viel, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, ich nehme eine Massagepistole, die auch qualitativ wirklich einen guten Standard hat, einen starken Motor, wo ich sage, ey, das funktioniert nur, wenn ich Druck und Vibration kombiniere. Und wenn ich eine sehr günstige Massagepistole vom Discounter mir hole, dann kann man es auch sein lassen. Dann hilft das vielleicht ein bisschen um die Durchblutung anzuregen, aber man kommt halt nicht in die Tiefe. Und das kann man mal ganz gut testen, wenn man die Massagepistole nimmt und mal so feste, wie es geht, auf eine Stelle drückt. Und wenn der Motor dann ausgeht oder ins Stocken gerät, dann weiß man schon, das ist vielleicht nicht so die beste Qualität. Und das ist mir immer wichtig. Also wenn ich mit zwei Tools aussuchen könnte, wäre es einmal Massagepistole und mein Ball, ja, den ich auch gerne jetzt mit. Der kommt auch mit nach Japan übrigens. Also dass ich da wirklich meine Hamstrings so ein bisschen querdehnen kann vor jedem Lauf und gegebenenfalls meine Wade mit massiere und dann unter der Sohle meine Plantarsehne ein bisschen ausrollen kann.
Ja, da musst du uns natürlich jetzt noch sagen, worauf freust du dich? Also auf Japan, schätze ich mal. Was sind so die Highlights? Und vielleicht erzählst du uns noch, weil du ja aus dem Münsterland kommst, wo muss man, wenn man da ist, mal unbedingt hin und eine Runde laufen?
Genau, also jetzt die nächsten Wochen werden echt schön und aber auch irgendwie ein bisschen wild, weil es relativ viele Termine sind und viel Reisen, was ich eigentlich gar nicht so mache. Also man denkt immer, ich komme so viel rum, aber in den letzten Jahren, klar, ich bin gerne mal fest an einem Ort. Zum Beispiel letzten Winter war ich 3 Monate in Kalifornien, aber dass ich jetzt so viel unterwegs bin wie jetzt, das ist schon ein bisschen abenteuerlich für mich. Und zwar jetzt geht's erstmal nach Japan, da laufe ich den Osaka-Marathon. Dann komme ich wieder, dann bin ich noch kurz in Berlin und dann geht es schon 2 Wochen später ins Höhentrainingslager nach Südafrika. Da freue ich mich auch mega drauf. Ich habe noch nie Höhentrainingslager mit 34 gemacht, jetzt das erste Mal. Da werde ich einmal als Athlet viel trainieren, aber auch als Trainer da meine Schützlinge da trainieren. Also habe da so eine Doppelfunktion, wahrscheinlich dann auch ab und zu als Physiotherapeut tätig sein. Dann bereite ich mich wahrscheinlich vor auf den Wings for Life World Run im Mai. Oder ich laufe noch die deutsche Meisterschaft im Marathon in Hannover, aber das mache ich tatsächlich nur, wenn ich merke, ich werde so ultra fit, dass ich Bestzeit laufen kann. Und da muss ich einfach die nächsten Wochen abwarten, wie sich das entwickelt. Aber das große Ziel ist schon, den Wings for Life World Run in Deutschland wieder zu gewinnen und möglichst auch international da wieder unter die ersten drei zu kommen. Das wäre so eigentlich im Frühjahr das größte Ziel. Und da freue ich mich auch am meisten drauf.
Und im Münsterland musst du uns noch einen Tipp geben,
Ach
wo.
so, ach so, ja. Also Münster hat natürlich viel zu bieten an Kultur. Die Stadt ist super schön, die Altstadt, Prinzipalmarkt, der Dom. Also einfach mal durch die Stadt zu schlendern oder auch über den Markt jeden Samstag und Mittwoch lohnt sich auf jeden Fall. Aber läuferisch, so ganz klassisch Promenade Aasee wäre jetzt nicht mein Favorite, weil es ist so ein bisschen 0815 und klar sieht man so ein bisschen was, aber da ist immer voll, gerade am Wochenende. Und also wenn man sagt, ich möchte so lieber ein bisschen in die Natur, kann ich so Richtung Norden empfehlen. Vorbecks Hügel heißt das. Das ist tatsächlich der höchste Hügel in Münster mit knapp über 100 Höhenmetern. Wow. Aber das ist sehr schön. Also wirklich, das schlängelt sich so auf so sehr weichem Boden durch so eine Waldlandschaft und dann hat man so ein paar Wellen drin. Und das ist so meine Standardlaufrunde, die ich eigentlich jeden Tag laufe. Und deswegen, das ist vielleicht noch ein Punkt, den man so ein bisschen zu deinen vorigen Fragen, wie man, was ich früher gar nicht so beachtet habe, dass man auf weichem Boden läuft. Ja, dass man nicht nur immer Asphalt läuft, dass man schaut, vielleicht gibt es irgendwo ein Waldstück in der Nähe, wo ich so ein paar Runden drehen kann, dass man jeden zweiten Tag mindestens 50% weicheren Boden hat. Weil dieser Asphaltboden ständig, der macht schon was mit den Gelenken. Auch wenn man die besten, gedämpftesten Schuhe und eine tolle Technik hat. Aber weicher Boden schützt einfach vor Überlastungsreaktionen, gerade in den Knochen. Ja, und das schon mal so ein Thema ist. Genau, also Verletzungsreduktion wirklich ein Riesenthema. Da vielleicht machen wir da noch mal was drüber,
Ja,
weil das ist
unbedingt.
wirklich, weil das ist wirklich, da kann man so viele Stellschrauben an ganz, ganz verschiedenen Stellen noch drehen. Auch so Belastungssteuerung, wie schnell man einfach ein Training aufbaut, warum eine Regenerationswoche manchmal wichtig ist, warum es, also ich halte jetzt nicht davon, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt den ganzen Winter Pause. Das kann eher zu Verletzungen führen, weil die Muskulatur sich so schnell zurückbildet und dann muss man irgendwie wieder aufbauen. Die meisten haben genau dann die Verletzung, wenn man halt von der Pause wieder aufbaut, dass sich erstmal die ganzen Sehnenbänder wieder dran gewöhnen müssen und dieser Prozess einfach sehr lange dauert. Genau, alle diese Sachen sind spannend und genau, da gibt es viele Stellschrauben.
Ja, wir fragen eigentlich am Ende immer nach drei ganz konkreten Tipps. Du hast uns ja jetzt schon Maximalkrafttraining, Waldboden. Hast du noch irgendwas, was du jetzt schon unbedingt noch loswerden willst, was
Genau, also Leistungsmaximierung, um auf das Thema nochmal kurz zu sprechen zu kommen, ist eine der wichtigsten Sachen einfach die Konstanz. Und die Konstanz ergibt sich ja aus der Verletzungsfreiheit. Also das heißt, das ist halt ein sehr, sehr verwandtes Thema. Also wenn ich verletzt bin ständig, dann kann ich auch keine Konstanz aufbauen und dann wird auch kein Leistungssprung erfolgen. Also ich merke ich habe ja wirklich bei meiner Running Crew Münster habe ich ja wirklich 60, 70, 80 Athleten, die da donnerstags auf der Bahn stehen und Intervalltraining machen. Und ich kann dir sagen, die Leute, die auch bei Regen kommen, bei 3 Grad, die jede Woche da sind, auch die Priorität zu setzen, dass sie sagen so, ja, mein Freund hat heute Geburtstag, aber ich habe ja donnerstags Running Crew Training, deswegen komme ich danach zu dem Freund und nicht, dass ich das absage. Die kontinuierlich dabei bleiben, auch lange unverletzt sind, die machen einfach die größten Fortschritte. Und das ist einfach der Schlüssel, dass man einfach auch schaut, dass man regelmäßig trainiert, Winter auch mal durchtrainiert, auch wenn es mal hart wird, den inneren Schweinehund auch mal wirklich herausfordert und sagt so, ja, klar, ist jetzt irgendwie eine dunkle Jahreszeit, regnet die ganze Zeit durch und wenn ich von der Arbeit komme, muss ich erstmal eine Stirnlampe suchen und aufladen. Aber da muss man irgendwie durch. Und ich glaube halt, das ist wirklich der Schlüssel, erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu bleiben, dass man diese Kontinuität erreicht. Und man kann, also es gibt ja so eine Regel, dass man im Ausdauersport erst nach 10 Jahren, wenn man den Sport kontinuierlich macht, das Leistungspeak erreicht, also die Spitze der Leistungsfähigkeit. Und das ist einfach, finde ich, so 10 Jahre ist, finde ich, ja schon viel. Ja, und um 10 Jahre überhaupt dabei zu bleiben oder auch konstant zu trainieren, da gehört einfach sehr viel ja, Disziplin dazu und auch Verletzungsfreiheit.
Das ist jetzt gerade was, ich glaube, das ist wirklich was, was wir alle uns hinter die Ohren schreiben müssen. Ich selber auch, weil ich habe viel zu schnell angefangen mit Marathon und Ultra. Ich glaube, ich bin nach einem Jahr schon Marathon und nach zweien schon Ultra
Ja.
gelaufen. Und wundere
Ja.
mich, warum ich jetzt so kaputt bin. Und
Ja.
ja, ich glaube, wir wollen immer zu schnell zu viel und geben uns auch nicht die Zeit. Und dann kann man sich eigentlich auch auf nichts mehr freuen, weil ja schon der Körper eigentlich schon alles rausgepfeffert hat, ne? Also ein
Ja,
sehr
und ich sehe jetzt
weiser
so
Ratschlag.
was ganz en vogue ist momentan auch bei Social Media. Ich bin ja auch viel unterwegs und dass man jetzt einfach unvorbereitet einen 100-Kilometer-Lauf macht, einfach um so ein bisschen Reach zu bekommen oder dann im Deckmantel von der Spendenaktion ist ja auch alles ganz nett dann gemacht, aber für den eigenen Körper weiß ich nicht. Ist das nicht so toll oder dass man jetzt sagt, ich laufe jetzt jeden Tag einen Marathon oder dass man sagt, ich laufe jetzt um Deutschland und muss jetzt jeden Tag irgendwie einen Marathon laufen. So, ja, ist erstmal ganz lustig oder alle haben da Respekt vor, aber was man dem eigenen Körper da antut, das merkt man dann in 10, 20 Jahren. Und ich glaube, also sowas mache ich halt nicht. Also wenn ich halt, klar, höre ich mich auch in einer Art irgendwie zu krass an, dass ich halt zu viele krasse Sachen mache. Aber ich kann ja eins sagen, wenn ich einen Marathon laufe, wenn ich einen 100-Kilometer-Lauf laufe, ich bereite den in Perfektion vor. Das heißt, ich habe und ich glaube halt auch, der Körper kann das. Man braucht halt, um belastungsfähig zu werden, das muss man halt trainieren. Und man kann 100 Kilometer laufen, wenn der Körper für 100 Kilometer belastungsfähig ist, dann ist das, glaube ich, auch nicht ungesund. Ja, so in einer gewissen Weise ist das bestimmt, wird der Orthopäde auch sagen, nicht so optimal für die Gelenke. Stimme ich auch zu. Aber wenn ich mich mit Krafttraining, wenn ich mich mit vielen Kilometern, wenn ich mich mit langen Läufen immer peu à peu steigere, dann kann man die Belastungsfähigkeit erreichen, dass das für den Körper tolerierbar ist. Und zwar so tolerierbar, als wenn der Nachbar, der jede zweite Woche läuft, im Vergleich dann einen Zehner macht. Ich glaube, so kann man den Körper drauf trainieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich die Ziele, die ich erreichen möchte, auch wirklich sehr, sehr gut vorbereite. Als ich meinen ersten Hunderter, das sollte eine deutsche Meisterschaft werden, vorbereitet habe, da bin ich jeden Sonntag mindestens 40 Kilometer gelaufen. Und das war für mich dann nicht mehr anstrengend. Ich bin auch knapp nur über 4er Schnitt gelaufen, also relativ flott. Ich war gar nicht so lange unterwegs. Aber ich bin dann halt 40 bis 70 Kilometer jeden Sonntag 10 Wochen lang gelaufen. Ich war in der Form meines Lebens. Da bin ich aus dem Training auch übrigens in Sevilla die 2:23 gelaufen. Auch völlig, völlig ohne Tapern. Ich war in der Form meines Lebens. Und was ist danach passiert, als ich nach Deutschland kam? Da kam gerade die Pandemie. Da ist dann alles ausgefallen. Das heißt, schlechtes Timing, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich in die Form wieder zurückkomme und dann glaube ich schon, dass ich dann auch Richtung ja, Weltmeisterschaftsnorm laufen kann, weil ich glaube schon 6 Stunden 40, 6 Stunden 30, das sitzt eigentlich schon drin.
Mann, ich würde es dir so gönnen.
Ja, ich hoffe es. Ja, das war ein bisschen bitter mit der Corona-Pandemie, aber da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige, der ja sehr gelitten hat darunter, dass alles ausgefallen ist.
Vielleicht noch ganz zum Abschluss, ihr habt ja auch eine Laufschule, wo findet man dich und euch und kann man auch aus der Ferne euch irgendwie nutzen oder muss man dann ins Münsterland kommen?
Genau, also bisher ist es nur lokal in Münster, also Laufschule Münster. Und es ist aber geplant, dass wir in diesem und nächsten Jahr das so ein bisschen ausweiten auf mehrere Städte, dass sozusagen ich Trainer vor Ort habe, die dann zum Beispiel Laufschule Stuttgart oder Laufschule Freiburg machen und die dann in ihren Städten lokal auch Laufkurse anbieten können, auch als Primärprävention, dass es von den Krankenkassen bezuschusst wird. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Aber genau, jetzt noch im Mai biete ich mit meiner Kollegin einen Workshop an in Münster. Am 11. Mai müsste das sein. Da sind die Anmeldungen ab nächster Woche online geschaltet und das wären so die Möglichkeiten, wo man teilnehmen kann.
Super, dann schaut euch das auf jeden Fall an und ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit und für die Tipps und ja, wir wünschen dir ganz viel Erfolg jetzt, auch in Japan, dass du es genießt.
Vielen Dank, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird bestimmt eine schöne Erfahrung, ein Abenteuer.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.